Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 1. Juli 2022, damit beginnt das zweite Halbjahr. Wir haben Hochsommer, Andreas schaut nach draußen und wieder leuchten die Augen.
Ja, es ist einfach wunderschön. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen vom letzten Podcast. Stahlblauer Himmel, Sonne satt, aber diesmal kein Ententeich, sondern ein bisschen rauer. Und das ist schön, wenn es eben doch sehr warm ist und wir mit 25 Grad ja doch hier schon eine relativ hohe Temperatur für meine Verhältnisse haben. Wir haben ja teilweise dann auch über 30 Grad. Das ist nicht so mein Ding. Also eigentlich ideal. Verhältnisse, windstill, schön. Also ehrlich gesagt, ich bin ja aus der Generation, die immer Pippi Langstrumpf gerne gesehen haben. Und diese Atmosphäre, die ergibt hier so ein Déjà-vu für mich. So, ich habe immer das Gefühl, gleich kommt Tom und Annika und Pippi um die Ecke gelaufen.
Ich hoffe, dass du nicht damit meinst, wie aufgeräumt das Haus von Pippi war, die Villa Kunterbunt.
Nein, unser ist nicht so aufgeräumt, aber es ist ähnlich.
Okay, wir fangen an. Ihr Lieben, unser Kongress ist in der Vorbereitung. Wir sind in vielen Stunden des Tages dabei, ein schönes Programm für euch, für uns auch zusammenzustellen. Und wir werden euch heute den nächsten Referenten vorstellen. Und das ist niemand anderer als der von uns sehr geschätzte
Hans-Joachim Marz.
Ja, genau. Also er ist Dr. Hans-Joachim Marz, ist Psychotherapeut. Lange ist er gewesen Chef der psychiatrischen Klinik der Diakonie Halle. Und er hat viele Bücher geschrieben. Der Gefühlsstau, das falsche Leben. Er hat über die Normopathie berichtet, in die wir alle irgendwie hineingezwängt wurden. Er spricht von dem Druck, unter den die Seele geraten ist. Und er hat ein neues Buch geschrieben, das stellen wir im Moment öfter ein, weil es eine echte Empfehlung ist. Das heißt Angstgesellschaft. Ich hätte diesen Titel so nicht gewählt, weil ich finde, dass man da keine große Motivation findet, über das Thema nachzudenken, weil man alles ja schon selber am eigenen Leib erlebt hat. Aber was er eben in diesem Buch macht, ist, dass er spricht über eine Genesung. Er analysiert, was den Ängsten der Menschen heutzutage zugrunde liegt. Er spricht auch über die Herrschaftskontrolle Angst. Also er analysiert genau, was im Moment ja mit den Menschen gemacht wird durch das System, wie das Verhalten der Menschen dadurch verändert und geprägt wird. Und er zeigt den Weg, vor allem auch in dem Interview, das ich mit ihm führen werde, in ein freies, selbstbestimmtes und vor allem angstfreies Leben miteinander. Also wer sich fragt, wie werde ich meine Angst los, der hat allen Grund, sich mal die Worte von Herrn Dr. Marz zu Gemüte zu führen.
Er ist ein unglaublich authentischer Mensch und ich erinnere mich gern zurück an die Zeit, wenn er uns hier besucht hat in Kanada und er auch schon an unserem ominösen Küchentisch gesessen hat und wir dann abends bei einem Gläschen Wein dann wirklich auch mal so hinter die Kulissen eines solchen Mannes gucken konnten. Und es ist einfach ein Mensch, den man wirklich gern haben muss, der aus tiefster Überzeugung, Ehrlichkeit mit einem ganz klaren ethischen Kompass sein Leben gestaltet und sich kein bisschen mehr oder weniger in die Schranken weisen lässt. Und das macht ihn so großartig.
Ja, also wir freuen uns sehr auf den Kongress, an dem ja auch viele andere hochinteressante Referenten teilnehmen. Aber einer meiner Favoriten ist Hans-Joachim Marz. Ja, und jetzt kommt die Hammermeldung. Mit der beginnen wir das eigentliche Nachrichtenprogramm heute. Die Mainstreamer halten sich noch ein bisschen bedeckt, wobei so allmählich sickert es jetzt durch, denn es kommt eine Schocknachricht aus den USA, eine absolute herbe Niederlage für die Klimaagenda von US-Präsident Joe Biden. Das höchste US-Gericht, der Supreme Court, hat seine radikale Klimaagenda ausgebremst, abgewiesen und der US-Klimabehörde EPA untersagt, weiterhin Vorschriften zu erlassen zum CO2-Ausstoß, unter anderem von Kraftwerken. Und dieses Urteil, so heißt es, wird den Spielraum eben auch, also der US-Regierung, in weiteren Bereichen beschneiden. Experten kommentieren die Gerichtsentscheidung mit den Worten, die Biden-Regierung sei jetzt nicht mehr in der Lage, schärfere Abgaswerte für Autos zu formulieren oder die Stromerzeuger zu zwingen, auf fossile Kraftwerke umzusteigen. Die New York Times spricht von dramatischen Folgen für die USA, für die Klimaagenda, für die Pariser Ziele. Eine derartige Beschränkung der USA, heißt es bei der New York Times, als weltgrößtem Emittenten von Treibhausgasen im Kampf gegen die Klimakrise, würde das globale Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf durchschnittlich 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter höchstwahrscheinlich beerdigen.
Ja, ein unglaublicher Vorgang, der hier läuft, und es kommt mir vor wie der Versuch eines Aufstandes der Anständigen. Wir sehen, dass gerade ein paar Richter es geschafft haben, sich wieder in die Justiz reinzubringen, die sich um das Recht kümmern und nicht um eine ideologische Agenda. Das ist unglaublich wichtig, und in dieser Form sehen wir hier, wie auch der Kampf im Weißen Haus extrem entbrannt ist, und das ist eine gute Entwicklung aus meiner Sicht. Und es geht jetzt gar nicht mal nur um das Ergebnis, sondern es geht darum, dass jetzt die Diskussion wieder losgeht. Wir hatten gerade die Diskussion um die Abtreibungsverbote, was dieselben Richter ja letztendlich auch mit 6-3 Stimmen eben halt durchgezogen haben. Und jetzt die Geschichte mit dieser ominösen Klimaerwärmungsagenda, die durchgezogen wird, und zwar über Recht und Gesetz hinweg. Und gleichzeitig auch dieses Waffentragen und so weiter. Das sind ja viele Faktoren, die momentan eine riesengroße Rolle spielen. Und wir merken, dass die Diskussion jetzt wieder losgehen muss und nicht nur eine einseitige Indoktrinierung stattfinden darf. Das ist für mich das eigentliche wichtige Signal.
Ja, es sind eben nicht nur einfach einige Richter, sondern es sind die höchsten Richter der USA aus dem obersten Gericht, dem Supreme Court. Und du hast es gerade genannt, Andreas. Innerhalb von nicht einmal 10 Tagen sind jetzt 3 absolute Hammerurteile von dort ausgegangen. Nämlich das Abtreibungsrecht wurde gekippt. In vielen Bundesstaaten sind jetzt Gesetzesänderungen dazu zu erwarten. Die ganze linke Szene, die natürlich von Joe Biden mit angefeuert wurde, zuvor von dem Ex-Präsidenten Obama, die heulen und sind laut und gehen auf die Straße und protestieren. Aber man merkt, dass Donald Trump, der ja auch sagt, eigentlich hätte er die Wahl gewinnen müssen, also da gibt es ja auch viele Nachweise für Wahlbetrug, das Ganze versickert aber immer wieder, auch wenn es herausgeholt wird, wenn es bewiesen wird, im Mainstream versickert es, und wir selber merken, wie schnell ganz wichtige Themen, wenn 2-3 Tage nicht darüber berichtet wird, weg sind und gar nicht mehr im Bewusstsein der Menschen sind. Also, aber Trump, Andreas, der hat ja eine Straße gebahnt in diesen 4 Jahren. Und diese 3 Punkte gehören dazu. Er hat also das Abtreibungsrecht gekippt. Er hat das Waffenrecht gekippt. Also es wurde vor einer Woche, am 23. Juni, das Recht der Amerikaner auf das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit gestärkt. Und es geht hier um den besonderen Bedarf an Selbstverteidigung. Und in Amerika haben, ich glaube, 1/4 aller Bürger Waffen, also circa. Und viel passiert nicht. Man hat hin und wieder Amokläufe. Da gibt es Verschwörungstheorien, dass auch da einiges mehr oder weniger mit inszeniert worden sei. Wobei ich das wirklich makaber finden würde, wenn das der Fall wäre. Um eben die Gefährlichkeit von Waffen unter Beweis zu stellen. Das möchten wir gar nicht beurteilen, weil man das nicht beurteilen kann. Aber es sind die Spuren von Trump, die er jetzt hinterlässt, weil er eben diesen Supreme Court auch mit Richtern unter anderem hat besetzen lassen, die konservativ sind.
Naja, es ist ja gar nicht, er hat sie gar nicht mal richtig besetzen lassen, sondern er hat die Möglichkeiten wieder neu aufgebaut, nämlich einen Weg aufzubauen, damit wieder unabhängige Richter überhaupt in diesen Court reinkommen. Nicht, dass jetzt der eine erst die Richter eingesetzt hat und der andere hat sie jetzt ausgetauscht, sondern wir sehen hier natürlich auch einen Einfluss auf die gesamte Welt. Denn die USA haben sich ja in ihrer unipolaren Ideologie, haben sie sich ja das Recht rausgenommen, das internationale Recht zu eliminieren und von einer regelbasierten Weltordnung zu sprechen, die sie selbst für die gesamte Welt auferlegt haben. Und dazu gehört auch dieses 1,5%-Ziel. Das schwingt ja alles mit. Da gibt es ja gar keine Rechtsgrundlagen für. Das sind Aussagen. Und wer sich nicht daran hält, der fällt dann einer Revolution zum Opfer, die dann angezettelt wird, durch Zufall natürlich, oder gerät irgendwie zufällig in einen Krieg. Das ist das, was dahinter steht. Das hat also auf die gesamte Welt natürlich einen Einfluss. Was hier wichtig ist, es geht nicht darum, dass die Umwelt jetzt zerstört werden soll, sondern es geht darum, dass eine Diskussion stattfinden muss, wie sinnvoll oder auch wie sinnlos, und die Frage muss offen gestellt werden, ist diese Klimaagenda der IPCC, diese ganzen Strategen und die Funktionäre der Klimaerwärmung und die gesteuert werden von Menschen, die ausschließlich sich aus dieser Agenda Klimaerwärmung auch ihre Brötchen verdienen und ihre Finanzierung für ihre Häuser machen. Das heißt, die Unabhängigkeit in Frage gestellt werden muss, dass die Wissenschaft wieder zum Zuge kommt und da eine Diskussion stattfindet und wir uns von diesem Klimanarrativ abwenden hin zu einem Umweltschutz. Dazu gehört auch die fossile, unsinnige Verbrennung auf der gesamten Welt. Das würde also dieser Klimaerwärmungstheorie sogar entgegenkommen, genau den Menschen,
die
sich...
damit?
Ja, ich meine, wir sehen zum Beispiel, dass wir eine Wirtschaft haben, die immer noch die Obsoleszenz drin hat, damit die Leute immer wieder neue Waren kaufen. Das bedeutet ein unglaublicher Energieverbrauch. Die Menschen wissen auch natürlich, dass die gesamte Rüstung zum Beispiel einer der größten Energieverbraucher ist. Das heißt also nicht eine Kuh, die auf der Weide steht und Methan ausstößt, sondern die Waffen, die gerade durch die Welt geliefert wird. Wir sehen gerade die Materialschlacht in der Ukraine, die gerade letztendlich durch die westlichen Waffenmassen, die dort reingebracht werden, mehr als die Ukraine eigentlich fordern. Das hatte ich neulich ja gesagt gehabt. Das ist ja auch alles in der Produktion mit einem enormen Energieverbrauch verbunden. All diese Dinge, wenn wir wissen, dass über 60% aller Naturwissenschaftler direkt oder indirekt in der Rüstungsindustrie, also in der Zerstörungsbranche arbeiten, dann sehen wir die Fehlstellung. Und dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, über 130 Stundenkilometer Regelgeschwindigkeit oder maximal auf der Autobahn oder diskutieren, ob wir den Kühen irgendwelche Kunststofftanks auf den Rücken schnallen, die dann das Methan abziehen. Also das ist die Absurdität, dass wir wieder eine wissenschaftliche Grundlage reinbekommen, weg von diesen Dogmen.
Ja, und dafür sind eben diese Urteile auch wichtig, dass, wie du es zu Beginn gesagt hast, dass man wieder zu diskutieren beginnt und nicht einfach jemandem, der kritische Fragen stellt, einen Maulkorb umhängt, ihn als Verschwörungsschwurbler irgendwo hinschiebt oder vielleicht sogar noch mehr. Also viele verlieren ja auch ihren Job und ihren Ruf, wenn sie kritisch nachfragen. Aber da geht doch jetzt eine Kraft von den USA aus, die man vielleicht als beginnend ausgleichend betrachten und bezeichnen könnte, dass zumindest eine angeregte Diskussion wieder in Gang kommt. Und auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die nun wirklich nicht in dem Verdacht stehen, politisch unkorrekt zu sein, die schreiben mit einem mächtigen Klima- und Sozialpaket, das 550 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Klimawandels und für saubere Energien vorsah, wollte der US-Präsident Biden vorangehen. Ein gutes Jahr später verschimmelt sein Build Back Better Plan im Kongress. Der Ukraine-Krieg macht die Ölförderung im eigenen Land wieder attraktiv und nun das hochbrisante Urteil des Supreme Court. Es schlägt der Regierung auch noch ganz grundsätzlich die Kompetenz für die Begrenzung der Emissionen von Treibhausgasen aus der Hand. Die USA, schreibt auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, werden damit ihre Klimaziele höchstwahrscheinlich verfehlen. Und es gibt eine Erklärung natürlich jetzt aufgrund dieses Urteils von Joe Biden, der sagt, das sei eine verheerende Entscheidung und wörtlich, die Fähigkeit unserer Nation, unsere Luft sauber zu halten und den Klimawandel zu bekämpfen, gefährdet. Und er fügte hinzu, ich werde nicht nachlassen, von meinen gesetzlichen Befugnissen Gebrauch zu machen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Klimakrise zu bewältigen. Ja, und es gibt viele Stimmen in der Presse, jetzt vor allem in der ausländischen Presse, die davon spricht, dass es ein herber Rückschlag im Kampf gegen den Klimawandel sei und dass es gefährlich sei, was da passiert ist. Andreas, jetzt ist natürlich eine Sache, die steht im Vordergrund, darüber reden wir gleich, nämlich Herr Scholz, dein Lieblingskanzler, der will ja einen globalen Klimaclub gründen und möchte also ganz viele Länder ins Boot mitnehmen und sagen, da müssen wir jetzt alle, also diese Pläne, die jetzt gerade vom Tisch gewischt wurden in den USA, nämlich dieser Umweltbehörde der höchsten EPA sozusagen die Befugnisse aus der Hand zu nehmen. Wie will man denn Länder wie Indien, Indonesien, China weiterhin überreden, in so einen Klimaclub zu kommen, dem beizutreten und diese Ziele, diese Klimaziele mit anzupeilen, wenn die sagen können, entschuldigt bitte, aber ihr selber seid ja gar nicht mehr in der Lage dazu?
Man wird natürlich hier letztendlich immer klarer, es wird einem deutlicher, in welchem Dilemma die gesamte Welt steckt. Was nochmal das Allerwichtigste ist, dass die Diskussion wieder in Gang tritt und dieses Reflexartige, diese Empörungsbereitschaft jetzt, die findet nicht statt von Wissenschaftlern, sondern die findet zumindest nicht von Objektiven, sondern immer von subjektiven Wissenschaftlern, die Organisationen angeschlossen ist. Die meisten sind der IPCC angeschlossen und wer der IPCC angeschlossen ist, der muss eine Agenda auch unterschreiben und der hat gefälligst auch Kritik außen vor zu lassen, sonst ist er raus aus der Schiene. Und die Politiker, die sich jetzt alle darauf eingeschossen haben, auf dieses Klimanarrativ, und das ist die Grundlage auch, warum sie gewählt wurden. Und dass der Grund, warum sie gewählt wurden, ist ja das eine. Das andere ist, die Politiker sind nicht unbedingt in der Lage, zum Beispiel einen anderen anständigen Beruf zu machen, um sich damit ihr Geld zu verdienen. Das bedeutet, sie haben Angst von der Krippe verschoben zu werden. Denn wenn rauskommt, dass dieses Klimanarrativ tatsächlich ein Narrativ ist und nicht die Realität, die wissenschaftlich erforscht wurde.
Sein könnte, bitte geh in den Konjunktiv.
Sollte es rauskommen, also könnte, genau, wenn dem so rauskommt, und es muss eine offene Frage gestellt werden, dann muss man natürlich alle Klimafunktionäre hinterfragen und sagen, okay, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Ihr habt einen wissenschaftlichen Background, ihr habt eure Politiker informiert. Die Politiker hatten auch die Möglichkeit, von objektiven, also unabhängigen Politikern, andere Meinungen mit reinzubekommen. Die haben sie aber nie genutzt und in die Diskussion mit reingebracht. Und dann könnte ein großes Aufräumen stattfinden. Und das wird dann natürlich ein Hauen und Stechen werden. Und ich glaube, davor hat man Angst. Und deshalb sind sie in diesem Reflex, in dieser panikartigen Situation und lenken deshalb auch mit der hybriden Kriegsführung momentan an allen Kanten nach. Und Kriege und Corona und Lieferketten und keine Getreide mehr und alle werden hungern und kein Strom und kein Gas. All diese Dinge gehören natürlich auch dazu, damit die Menschen auf gar keinen Fall einen klaren Gedanken fällen können. Denn wenn sie das würden, dann würde diese gesamte Blase schlicht und ergreifend auffliegen und es käme eine Diskussion zustande.
Ja, um diese Diskussion geht es. Die ist jetzt eingeleitet, zumindest durch dieses höchstrichterliche Urteil aus den USA. Inzwischen wissen wir ja auch, dass beispielsweise andere Länder diese Klimaziele durchaus kritisch sehen, sagen auch zum Teil, wir können das gar nicht schaffen, was ihr euch da ausgedacht habt. Und da sind natürlich auch wieder dann zu nennen China, Russland und so weiter. Also die andere Seite, die auch gerne die Weltmacht hätte. Das heißt mit anderen Worten, es geht ja eigentlich bei dieser globalen Ausrichtung der Weltregierung vornehmlich um die Klimaziele. Dem wird ja alles untergeordnet, mehr oder weniger. Und deswegen ist dieses Urteil von so hoher Bedeutung, weil ausgerechnet aus der Quelle, aus einer der Quellen, aber es ist die Urquelle, dort wird eben zurückgeschlagen, all das, was da anvisiert ist. Andreas, und jetzt ist es ja spannend. Also ich meine, Deutschland ist ein Land der grünen Klimazielbefürworter auf jeder Ebene. Wir haben den Superminister Habeck, wir haben die Superaußenministerin Baerbock, wir haben die Umweltministerin, wir haben den Landwirtschaftsminister. Das sind ja alles diese Ressorts, die damit verbunden sind und derzeit ordentlich am Umbauen sind. Und nun hat man in der EU, das haben wir vor 2 Wochen circa hier thematisiert, hat man ja riesen Beratungen gehabt über die Klimaziele. Die ehrgeizigen Frau von der Leyen hat gesagt, was ist das, irgendwas mit 50, ne? Diese Green Deal-Geschichte, Fit for 50 oder so ähnlich. Und dieses 50 bezieht sich nicht auf das Alter eines Menschen, sondern auf 2050, wo diese Klimaziele alle erreicht werden sollen. Und diese Beratungen sind ja auch desaströs zu Ende gegangen. Das heißt, die EU hat ganz vieles zurückgewiesen, weil sehr viele europäische Länder, gerade auch aus dem Balkan, aus Osteuropa, gesagt haben, das machen wir nicht mit, aber auch einige aus Skandinavien, wie ich mich richtig erinnere, hoffentlich. Und das heißt, da ist gar nicht viel durchgegangen. Auch da also Bremsen und Blockaden. Das Einzige, was durchgewunken wurde, was natürlich auch eine große Sensation ist, dass die Verbrenner bis 2035 mehr oder weniger nicht mehr zugelassen werden sollen oder ab 2035. Und ja, um ehrlich zu sein, trifft das natürlich das Autoland Deutschland am allermeisten. Das heißt, kann es sein, dass Deutschland über kurz oder lang wieder dasteht als so Mitverursacher dieser ganzen Klimaagenda und alles mehr oder weniger sich jetzt langsam zum Scheitern zeigt?
Das würde mich natürlich nicht wundern. Jetzt waren natürlich ganz viele Aussagen, die du gemacht hattest. Also ich glaube, im Jahre 2050 werden die Menschen mit Kopfschütteln auf die Zeit heute zurücksehen und werden sagen, was waren dort eigentlich für Chaoten am Werk? Chaoten, weil es ist ein reines Chaos und ein völliger Unsinn, der hier betrieben wird, indem man zum Beispiel sagt, die Verbrennungsmotoren gehen raus, dafür kommen Elektrofahrzeuge, die umweltschädlich sind, bis über beide Ohren. Wenn alle davon so überzeugt wären heute, dann frage ich mich, warum nicht ein großer Aufschrei aller führenden Politiker, Joe Biden, vorankommt, Rüstung sofort auf Null setzen, wir fahren alle runter, jetzt spielt es keine Rolle. Und wenn der Russe uns übernimmt, auch egal, ich bezweifle, dass er das dann überhaupt tun würde, aber nur mal angenommen, wir würden das dann tun, dann würden wir die Welt retten. Wir können doch nicht sagen, wir können die Welt retten, aber nur unter einer Bedingung, dass vorher Russland zerstört wird. Und das ist ja so ein bisschen alles das, was dahinter steht. Würden wir die Rüstung runterfahren, hätten wir relativ wenig Schadstoffemissionen noch, die wirklich unsinnig ist und destruktiven Zielen dient, während wir beispielsweise andere Schadstoffemissionen, wenn man überhaupt von Schadstoffen sprechen kann, denn wir reden hier von CO2, welches die Pflanzen brauchen, die werden damit sogar bestäubt und begast, damit sie besser wachsen können. Und wir haben Größenordnung von CO2 in der Atmosphäre, die im Verhältnis relativ gering sind, wenn ich mir überlege, dass wir mehr als das 10- oder 15-fache haben können in geschlossenen Räumen. Das gilt immer noch als völlig normal. Das ist eins der Hauptprobleme, was wir haben. Das heißt, die wirklichen Zusammenhänge werden nicht mehr klar rübergebracht. Und ich glaube, diese Geschichte mit den Autos mit 2035, das wird auch so nicht laufen, wie Sie sich das vorstellen, alles auf diese neue Form umzusetzen, alles auf Windenergie umzusetzen, die mit Kunststoffverbundstoffen gemacht werden, die die Erde dramatisch zerstören, die Umwelt dramatisch zerstören. All diese Dinge, die werden im Jahre 2050 wirklich nur noch diskutiert werden und sagen, ja sag mal, waren da eigentlich nur völlige inkompetente Menschen am Werk? Und diese Frage, die stelle ich mir mittlerweile auch immer mehr.
Also du bist ja ein wirklicher Klimaleugner, Andreas.
Kein bisschen. Ich glaube an das Klima, ich glaube auch an Klimaverschiebung, ich glaube auch an Klimaabkühlung und auch an Klimaerwärmung. Ich glaube aber auch, dass man es überhaupt nicht messen kann, ob es sich gerade erwärmt oder abkühlt, weil dazu bräuchte man Messmethoden, die wirklich objektiv sind und nicht mit bestimmten Maßnahmen gesteuert werden können. Und dazu habe ich einfach zu viele Informationen, wie man Informationen, die gegen die Klimaerwärmung sprechen, dass man die ausklammert und die, die beispielsweise für eine Klimaerwärmung sprechen, die werden hochgepusht. Und dadurch kommen einfach verfälschte Bilder zustande. Diese Hockeyschlägerkurve beispielsweise, die in gerichterlichen Prozessen festgehalten wurde, indem also quasi auf dieser Hockeyschlägerkurve basiert dieses gesamte Klimanarrativ. Das muss man einfach wissen. Und nichts davon wird diskutiert. Das Problem ist auch hier wieder die Medienlandschaft, die einfach nur mitspielt und kein bisschen hinterfragt, was sie eigentlich müsste.
Ja, vielleicht noch als aktueller Nachtrag. Die EU-Länder haben sich vorgestern auf Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung des Klimawandels geeinigt. Also auf jeden Fall, und das ist der Hauptpunkt, das ist der Ausstieg aus dem Verkauf von Autos mit fossilen Brennstoffen bis 2035. Und man will einen milliardenschweren Fonds schaffen, der ärmere Bürger vor den CO2-Kosten schützen soll. Ansonsten wurden auch einige Kompromisse geschlossen. Andreas, wie kommt es eigentlich, egal welches politische Thema wir haben, dass milliardenschwere Fonds beschlossen werden? Wo kommen diese Milliarden her und wo gehen die hin?
Nein, das sind natürlich die bekannten Westoligarchen, die sowohl das Weiße Haus als auch die NGOs wie WHO, WTO, IWF, Weltbank und so weiter mehr oder weniger steuern. Das sind letztendlich diejenigen, die hier eine ganz gravierende Rolle spielen. Und die haben uns dann auch gesagt, wie die Welt dann weiterlaufen wird. Und unterm Strich gesehen haben sie Themen geändert, die in sich auch logisch sind. Ich finde es auch unlogisch, wenn ein paar tausend Autos, wie gesagt, von Hamburg nach München unterwegs sind und in jedem sitzen nur ein oder zwei Leute, obwohl das Fahrzeug fünf Leute fassen könnte. Ich fände es durchaus logisch, einen wirklichen Regionalverkehr oder auch einen Langstreckenverkehr auf der Basis von Zügen und so weiter aufzubauen und man nur noch die letzte Meile im Individualverkehr oder mit einem Taxi macht. Da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich bin auch absolut dafür, dass die unsinnigen fossilen Brennstoffe, die verbrannt werden für unsinnige Dinge, das ist eindeutig, dass das reguliert werden muss und reduziert werden muss. Und die Frage, die sich stellte in der Vergangenheit, war nicht, wo geht der Strom hin? Sondern immer, wo kommt der Strom her? Man hat gar nicht hinterfragt, ob man ihn überhaupt brauchte. Das sind absolut korrekte und richtige Fragen. Insofern bin ich mit dem WEF überein. Das Problem ist, diejenigen, die die alten Systeme unhinterfragt aufgebaut haben und daran reich geworden sind, das heißt also die Brandstifter der heutigen Lage, das sind die Leute, die heute als Feuerlöscher auftreten und sagen, ihr habt alle versagt als Volk und wir holen euch da wieder raus. Das ist mein ureigenes Problem dabei.
Ja, da gibt es ja viele Clubs, die da ordentlich mitmischen und deren Vorsitzende und rechte und linke Hände wie Klaus Schwab aus Davos und Herr Harari, der ja tatsächlich auch immer wieder deutlich macht, wie man sich das übrigens vorstellt mit, mit der Macht über diese Welt. Wie gesagt, wir können es gar nicht oft genug wiederholen, dass der Kampf um die Macht der Welt, die Kontrolle über die Welt im Gange ist. Und wir hatten ein Video eingestellt, gestern oder vorgestern, dass die WHO also jetzt auch den Menschen mitteilt, das ist ein Video aus unserer US-Redaktion gewesen, dass man bitte nicht mehr in die Sonne gehen möge, also zwischen 5 und 15 Minuten und nicht mehr, weil das sehr sehr, 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 sehr gefährlich sei. Und wenn man da reingeht, dann bitte aber mit einem großen Hut und einer ganz großen, breiten Brille, die auch an den Seiten geschlossen ist, dass man bloß nichts abbekommt, damit die Augen nicht geschädigt werden. Ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn unser Schöpfer gemeint hätte, dass das alles gefährlich wäre, hätte er andere Ordnungen hier auf dieser Erde integriert. Und Andreas, du hast laut gelacht, als du diese Warnungen gesehen hast. Ist das ein Zeichen, dass man irgendwie verzweifelt versucht, auf allen möglichen Ebenen jetzt Einfluss auf die Menschen nehmen zu wollen?
So sehe ich das. Also mittlerweile ist es für mich fast so, dass ich sage, achtet darauf, was die WHO sagt und dann macht das Gegenteil. Ich glaube, dann seid ihr sicherer und gerade aufgestellt, als wenn ihr genau das verfolgt, was sie sagen. Da heißt es dann zum Beispiel, dass man die Haut möglichst komplett bedecken sollte, dass die Sonne bloß nicht an die Haut kommt. Es ist so absurd. Es gibt wissenschaftliche Studien beispielsweise, dass U-Boot-Fahrer übermäßig stark an Krebs erkranken, weil sie zu wenig Sonnenlicht haben. Und mir ist nicht bekannt, dass zum Beispiel die Reispflöcker in Indien oder sonst wo oder die Baumwollarbeiter, wo immer die arbeiten müssen, die den ganzen Tag in der Sonne stehen, dass die alle an Hautkrebs sterben. Das ist eine absurde Unterstellung. Nein, die Menschen müssen raus. Jeder Mensch weiß natürlich auch, dass wenn man ein Weißhäutiger ist, dass man sich nicht stundenlang in die pralle Sonne stellt, denn dann wird man rot, dann verbrennt man und das ist gefährlich. Das weiß jeder. Was mich hier am meisten stört, ist diese Entmündigung der normalen Menschen, selbst entscheiden zu können, was mache ich und was mache ich nicht. Irgendwann kommt nochmal die Aufgabe, dass man nicht vergessen sollte, mindestens 12 bis 15 Mal in der Minute auch das Atmen nicht zu vergessen. Und dann wird die wahrscheinlich noch sagen, und einatmen geht so, und ausatmen geht so. Und ich frage mich langsam, wo sind wir eigentlich gelandet? Wir haben noch ein paar Fähigkeiten, die wir auch alleine entscheiden können.
Ja, aber nicht mehr lange, weil dann kommt die künstliche Intelligenz und die wird mit dir durch einen Chip im Kopf vernetzt und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr zu denken, brauchst deine Seele auch nicht mehr. Und Herr Harari, die rechte Hand von Klaus Schwab, ein Biologe, der sehr emsig daran arbeitet, Regularien aufzustellen, was der Mensch in Zukunft überhaupt nicht mehr alles darf. Wir sprechen ja öfter über ihn. Der hat eben auch in einem Interview Folgendes geäußert und deswegen möchte ich das einfach in Bezug auf das Klimathema, was du gerade ein bisschen ausführlicher besprochen hast, Andreas, nochmal anbringen. Er nennt nämlich unter anderem dieses Thema als Beispiel, wie man die Macht über die Welt bekommt. Er sagt, ich denke, der wichtigste Wert der Wissenschaft ist Macht. Bis zu einem gewissen Grad benutzen sie die Wahrheit auf dem Weg zur Macht oder um Ordnung herzustellen, aber das ist nicht ihr höchster Wert. Ich meine, dass die Wissenschaft als Institution ein Interesse hat, die Macht zu erlangen, um die Kontrolle über die Welt zu gewinnen. Es handelt sich nicht um ein extrem tödliches Virus, es ist nicht die Pest. Und sehen Sie sich an, was es auf der Welt anrichtet. Also er erklärt uns praktisch, dass man einfach Wissenschaft vorschieben muss, um die Macht zu bekommen. Und er sagt weiter, versuchen Sie einfach, sich vorzustellen, was die Auswirkungen eines viel größeren Problems wie dem Klimawandel wären. Auch konzeptionell zeigt es, und hier stimme ich völlig überein, dass es Ihnen zeigt, dass sie Dinge in großem Umfang verändern können. Nochmal, Sie können alle Flüge stoppen. Sie können ganze Länder abriegeln. Das können Sie tatsächlich tun und das Leben geht irgendwie weiter.
Ja, es ist interessant, dass es mittlerweile möglich ist, dass man den Menschen das um die Ohren hauen können, die eigentlich betroffen sind und in den Schwitzkasten geraten sollen. Menschen, gegen die man arbeitet, erklärt man, dass man gegen sie arbeitet und sie stehen da, nicken, grinsen und sagen, wann gibt's denn was für Essen und wann ist die nächste Fernsehsendung? Also irgendwie ist das schon ein irrer Erfolg, der hier mit einer hohen Intelligenz aufgebaut wurde und die künstliche Intelligenz jetzt die restliche natürliche Intelligenz der normalen Menschen ersetzen soll. Das ist das offenbare Ziel. Es ist unfassbar und mit dieser Menschheit lässt sich natürlich nur bedingt noch etwas regeln. Aber in dieser Menschheit befinden sich einige Menschen, so ich sage mal, da gehört wohl auch unsere Zielgruppe mit dazu, die sagen, nein, ich lasse mir nicht mehr alles sagen. Ich will einfach Fragen stellen und ich will sie beantwortet haben. Und wenn ich Unlogiken erkenne, dann reicht das nicht, indem man da einfach rüberbügelt und den als Nazi oder Verschwörungstheoretiker bezeichnet, sondern ich will eine Antwort haben. Mir geht es um die Sache und nicht um die Diffamierung. Das ist der Punkt, der jetzt kommen kann.
Die Wissenschaft fährt ja im Moment sichtbar an die Wand. Denn es heißt ja auch, was das Thema Mikrobe und Spritze angeht, ja, also es ist ja alles wissenschaftlich fundiert und wir haben hier mit der Wissenschaft zusammen großartige Impfstoffe entwickelt, mRNA. Und nun, inzwischen ist es aber so, dass eben auch die öffentlich-rechtlichen, die Mainstream-Medien weltweit, auch im deutschsprachigen Raum, nicht mehr drum herum kommen, über diese schrecklichen Impfschäden zu berichten. Man spricht natürlich nicht über Impfschäden, sondern verwendet eine Vokabel, die verwirrend ist und von vielen Menschen nicht verstanden wird, post-vac, also nach der Impfung, nach der Vaccination. Und das ist natürlich aus meiner Sicht, ist nur meine persönliche Meinung, wieder eine Verschleierung. Man möchte nicht direkt sagen Impfschäden oder sogar katastrophale Impfschäden, aber es sind Katastrophen, die jetzt die Menschen heimsuchen. Und auch da, Andreas, zeigt sich mehr und mehr, wie verhüllt doch immer noch alles gehalten werden soll, denn jetzt demnächst beginnen die Impfungen für Babys, für kleine Kinder. Und es gibt niemanden, der schreit auf, außer in der alternativen Szene, und sagt, stopp das jetzt bitte, sondern man rettet sich immer noch mit diesem Narrativ, ja, es gibt zwar ein paar Impfschädenfälle, aber die sind ja sehr, 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 sehr selten.
Also ich verlasse mich da immer auf meine Intuition. Das habe ich auch von dir gelernt und darüber bin ich sehr froh. Und auch im Lichte der Wahrheit von Abdruschin habe ich gelernt, diese Sinne der Intuition, dieser Empfindung wieder neu zu schärfen. Und was ich mache ist, ich sehe mir die Menschen an, die etwas sagen. Ich höre mir beispielsweise an Wissenschaftler. Und jetzt sehe ich mir beispielsweise auch, du sagst gerade, die Wissenschaft ist in einem mächtigen Verruf. Es gibt auch wirklich gute Wissenschaftler. Da möchte ich ganz klar hier eine Lanze für brechen. Ich denke an das Eike-Institut beispielsweise, die sich unglaublich viel Mühe machen und mit einer hohen Brisanz und auch mit Mut und mit Rückgrat versuchen, diese Zusammenhänge einfach auf den Punkt zu bringen und auch gegenzusteuern, ein Gegengewicht zu schaffen. Und deshalb gucke ich mir beispielsweise an, wenn Herr Lauterbach etwas sagt, sein Gesicht, ich ziehe das dann richtig auf den Bildschirm, und zwar die Augenpartie. Dann sehe ich mir die Augenpartie an von dem Vorstandsvorsitzenden von BioNTech. Und das sind für mich ganz wichtige Indikatoren. Und dann lasse ich meine Impulse innerlich sprechen. Und das verbinde ich dann mit dem, was Sie sagen. Und dann komme ich zu meist anderen Schlüssen.
Ja, ich möchte mal ganz kurz hier zitieren, was hier im Moment passiert. Es ist ja gerade das große Thema Corona-Klartext. Wie erfolgreich waren die Maßnahmen für Corona? Und gerade schreibt die Bild ganz groß, dass FDP-Politiker Kubicki fordert, dass RKI-Chef Wieler sofort weg muss, weil es heißt hier, Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht, 2G, Ausgangssperren, Schulschließung, wie hat das alles gewirkt? Eine von der Regierung und vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission klärt das gerade. Und diese 18 Wissenschaftler, Mediziner, Juristen und so weiter haben, also wir haben wieder Wissenschaftler, aber in diesem Fall denke ich, dass da auch Aufklärung dabei ist, haben ein 165-Seiten-Papier vorgelegt. Und es heißt bei der Bild-Zeitung, es ist eine Abrechnung mit den Corona-Hardlinern, die an immer mehr und immer härtere Maßnahmen glaubten, um die Lage in den Griff zu bekommen. Und hier heißt es, die vernichtende Bilanz der Experten. Bestenfalls am Anfang der Pandemie hatten die Lockdowns gewirkt. Das Maskentragen wirkt in der Praxis sich nicht so gut aus wie im Labor. Schulschließungen sind mit Blick auf den Schaden, den sie Kindern zugefügt haben, höchst strittig. Auch 2G, 3G hatte bestenfalls einen schwachen Effekt auf das Pandemiegeschehen. Andreas Kubicki sagt, wir sind erschüttert. Und ich meine, wir waren vor 2 Jahren erschüttert hier, angesichts dieser Maßnahmen, angesichts der Erkenntnis, auf welcher Basis diese Maßnahmen beruhten, nämlich waren das ja Papiere aus US-Thinktanks mit dem Obertitel Hammer and Dance, die ja einfach vorgegeben haben und an viele, viele Regierungen in dieser Welt verschickt und von denen umgesetzt wurden. Dieses Hammer and Dance hat einfach ein Konzept, ein System.
Genau, und die Beweise liegen eindeutig vor. Und wenn der Herr Wieler rausgeschmissen wird oder beispielsweise ein Herr Spahn nicht mehr da ist oder beispielsweise Herr Drosten, der ja auch dringend entfernt werden müsste, sie haben ja alle mit daran gearbeitet und waren alle Spieler dieses Papier, dieses Think-Tanks-Strategiepapiers, um genau diese Corona-Dramatik zu entwickeln. Und das kann man heute beweisen. Und es ist nicht damit getan, dass man sie rausschmeißt, sondern es ist erst damit getan, indem sie auch vor ein entsprechendes Gericht gestellt wird, wo geprüft wird, ob sie mit Wissen und Wollen das Volk in einer massiven Form geschädigt haben. Das wäre nämlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die hier im Raume steht. Und an der Stelle kann es nicht sein, dass der einfach nur wegkommt. Und wir können nur hoffen und uns dafür einsetzen, dass diese Leute alle noch zur Verantwortung gezogen werden. Das werden sie so oder so nach den Schöpfungsgesetzen, ob das jetzt ist oder im Prinzip nach ihrem Ableben. Das ist nichts, was ich in Frage stelle. Aber wir haben die Möglichkeit, diese Menschen entsprechend so vor ein Gericht zu zerren, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Und wenn sie dann mit Beweisen ganz klar verurteilungsfähig sind, dass sie dann auch einer Verurteilung zugeführt wird. Auch Frau Merkel müsste dort mit drin sitzen. Das ist genau die Frage. Diese ganze Immunität von Politikern, die kommt ja nicht von irgendwoher. Die fliegen dann einfach irgendwie raus und bekommen dann weiter ihr Geld. Gerhard Schröder beispielsweise bekommt jetzt irgendwelche Einschränkungen unter seinem Altersgehalt beispielsweise, weil er mit Putin befreundet war oder ist und dort eine Position bei Gazprom im Aufsichtsrat hat. Das haben übrigens viele ehemalige Politiker solche Positionen. Aber was ist denn beispielsweise mit den Bezügen einer Frau Merkel der Rente, eines Herrn, wer auch immer, Spahn und wie sie alle heißen, die ja irgendwann schon Rechtsansprüche haben, auch die müssen in die Diskussion rein, denn sonst geht das Spiel ja immer weiter.
Ja, absolut richtig. Vielleicht noch hier, was die Bild-Zeitung schreibt, dass also Lauterbach diese Studie und dieses Papier, das heute vorgelegt wurde, schon im Vorhinein schlecht geredet habe. Wahrscheinlich, weil er eine Vorahnung gehabt habe zu dem, was drinsteht. Und in einem Podcast hatte Lauterbach vor 3 Wochen gesagt, die machen ihr Gutachten, das wird uns abgegeben, fertig ist. Und danach drehe sich die Welt weiter. Und er wurde von einem Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages stark kritisiert. Das ist der Hausarzt Stefan Pilsinger, der findet das verheerend und sagt wörtlich, die Vermutung, dass Gesundheitsminister Lauterbach die Evaluierung verzögern wollte, schürt das bereits bestehende Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber staatlichen Institutionen weiter an. Dies erweckt den Eindruck, dass die Bundesregierung so lange Gutachten in Auftrag gibt, bis in diesen ihr genehme Ergebnisse herauskommt. Und man spricht hier von unverantwortlichen Äußerungen Karl Lauterbachs, dass er jetzt ohne neue wissenschaftliche Grundlage erneut vor Killerviren im Herbst warnt. Ja, Andreas, das ist aber trotzdem auch ein gutes Zeichen, dass zumindest, auch wenn es viel, viel zu spät ist und der sogenannte Kollateralschaden verheerend ist, dass ja doch irgendwann darüber begonnen wird zu diskutieren. Wir haben jetzt extreme Impfschäden, wir haben Lockdown-Schäden, wir haben Höchstraten an Depressionen, an Suizid bei Kindern und Jugendlichen vor allem, aber auch bei allen anderen Altersgruppen. Die Menschen wollen nicht mehr leben. Sie halten dieses Leben so nicht mehr aus. Ich dramatisiere das jetzt mal absichtlich, ich dramatisiere es nicht. Es ist eine reale Situationseinschätzung. Die Frage ist, Andreas, bei all dem, was so hochkocht, aber 2 Jahre unter dem Deckel gehalten wird, wird es irgendwas für die Zukunft ändern an der Gangart dieser eingesetzten Politiker?
Naja, also man muss einfach sehen, dass Karl Lauterbach da ja reagiert, was viele Menschen als dummdreist empfinden werden. Nach dem Motto, was diese Gutachten sagen, interessiert mich nicht, das schießen wir in den Wind und wir machen weiter. Das ist menschenverachtend, das ist unwürdig. Das ist eine völlige Entgleisung, die in keiner Form, in irgendeiner Form überhaupt zu halten wäre. Ich stelle mir vor, dass so etwas von vor 20, 30 Jahren gewesen wäre, dass ein Politiker sein Volk so beleidigt hätte, dermaßen diffamiert hätte, ich glaube, das wäre ein Riesenskandal gewesen. Heute ist es der Standard, dass die politische Kaste das Volk, welches sie finanzieren muss, einfach beschimpft, verurteilt und eben halt respektlos behandelt. Und diese Form, wird den Leuten immer klarer. Das wird den Leuten immer klarer. Und es wird jetzt eine Diskussion kommen und irgendwann kommt die große Forderung. Und dann werden diese Politiker in Angst und Panik wahrscheinlich in ihren Hütten sitzen, mit Sicherheitsüberwachung draußen, weil sie Angst haben, vom Volk irgendwann dann gelyncht zu werden. So ist das immer gewesen in der Vergangenheit. Man muss doch aus der Geschichte ein bisschen lernen können. Nichts an in irgendeiner Form an Einsicht, nichts in irgendeiner Form von es tut uns leid, das ist wirklich was fehlgelaufen. Oder zum Beispiel, dass man zwischen den Zeilen einfach mal sagt, ja, wir sind Funktionäre in einem großen Spiel, aber ich stehe unter Druck, ich stehe in der Angst, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss dieses miese Spiel einfach mitspielen. Ich frage mich, was sind das für charakterliche Menschen, die so etwas durchziehen? Gerade wo du auf dieses Thema mit Hammer and Dance hingewiesen hast, das liegt offen vor, ganz klar, wird unterm Deckel gekehrt und steht trotzdem im Raum. Die Wahrheit lässt sich nicht auf Dauer unter dem Deckel unterhalten.
Ich möchte gerne erinnern an Stefan Kohn, ein hochrangiges Mitglied im Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer, der all das, was da heute jetzt im Bundestag erarbeitet wurde, diese 18 Experten, die erschütternde Ergebnisse vorlegen, wo alle sagen, was, das hätten wir ja nie gedacht, dass das solche Auswirkungen gehabt hat. Ja, war vielleicht doch falsch. Kohn hatte einen Stab von Mitarbeitern, von Wissenschaftlern aus allen Bereichen, aus Wirtschaft, aus Gesundheit und so weiter, die so laut gewarnt haben. Die Antwort darauf war, dass Herr Seehofer sich hingestellt hat und gesagt hat, der hat das gemacht, ohne einen Auftrag von uns zu haben. Und zack, war er draußen.
So läuft es. Und jetzt geht es darum, wie lässt sich hier die Kuh vom Eis bringen? Und ich glaube, es geht nur über den Einsatz der Exekutive. Denn diese ganzen Politiker nutzen unterm Strich gesehen die großen Exekutiven, das ist die Polizei, das ist die Armee. Und diese Polizei und die Armee besteht auch aus Soldaten und aus entsprechenden Polizeibeamten, die aber auch Herz und Seele haben, die sich auch Gedanken machen, die auch demotiviert sind, die Schnauze voll haben vom Umgang mit ihnen selbst. Aber sie werden mehr oder weniger so versucht, bei Laune zu halten, und darauf muss man bauen. Und das größte Problem, was auftaucht, ist, wenn die politische Kaste erkennt, dass die eigenen Sicherheitsbeamten, die sie schützen sollen, die eigene Polizei, der Bodyguard oder eben halt auch die Armee, irgendwann sich umdreht und die Waffe in die andere Richtung hält, nämlich in die Richtung derjenigen, der sie steuert. Und ich glaube, dieser Funke ist gar nicht so weit weg, und das könnte passieren. Das macht natürlich auch Gedanken.
Ich möchte jetzt relativieren und damit nicht verstanden wissen, dass das ein Aufruf ist, die Waffe gegen Politiker oder Protagonisten zu setzen, sondern du hast das natürlich nur symbolisch gemeint. Es muss klargestellt werden.
Das habe ich aber auch nicht gesagt. Das ist natürlich symbolisch, aber das sind die Dinge, die immer wiederum passiert sind in der Geschichte. Dass es Überläufe gab und dass eben halt Menschen auch gesagt haben, wir machen nicht mehr mit, und wir merken einfach, ich sehe ja, wie viele Schreiben wir bekommen von Beamten dieser Art beispielsweise, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Ja, es geht aber nicht darum. Ich meinte etwas anderes, Andreas. Du hast gesagt, dass eines Tages dann der Tag kommen könnte, dass die sich umdrehen und die Waffe auf die andere Seite richten.
Könnte, richtig. Das habe ich gesagt. Aber nur könnte. Und das ist Konjunktiv. Muss nicht. Ehrlich gesagt wünsche ich es mir auch nicht, weil es führt ja zu Gewalt. Gewalt ist ja genau der Punkt, der die falscheste Lösung ist. Aber es geht darum, dass die Politik sich der Gefahr bewusst sein muss, versuchen umzukehren, bevor es noch zu größeren Gewalttaten, im schlimmsten Fall auch gegen sie selbst kommt.
Einigen wir uns darauf, dass diese Exekutive die Waffen niederlegt und sagt, ich bin nicht mehr dabei. So, ja, ich muss das hier klarstellen. Es ist heute so brenzlig geworden, die Situation, Andreas. Das kann schon dann Aufruf zu sein zur Gewalt oder so. Und deswegen habe ich es versucht, dir mit meinen dürren Worten noch mal ein bisschen zu entkräften.
Dann noch mal mit dicken Worten. Nein, ich rufe definitiv nicht zur Gewalt auf, weil es kann niemals eine Lösung sein. Überhaupt keine Frage. Weder von der Polizei noch von der Bundeswehr. Aber diese Waffenniederlegung wäre schon eine solche Form, dass das System kollabieren würde. Und das ist natürlich übertragen gesehen eine Wende gegen die Steuerer. Das möchte ich auch noch mal klarstellen. Aber unterm Strich gesehen ist es so, dass hier die Situation immer heißer und ernster wird an der Stelle.
Danke. Also, wir kommen mal wieder zur Tagespolitik, und wir haben gestern mit großem Schrecken wahrnehmen müssen, dass dein Lieblingssuperminister Habeck verkündet hat, dass ab dem 11. Juli, also heute genau in 10 Tagen, eine Blockade von Nord Stream 1 insgesamt drohe. Das heißt, ein vollständiges Ausbleiben russischer Gaslieferungen durch die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream. Andreas, Nord Stream 2 liegt brach, die wird auch nicht mehr erstmal in Gang gesetzt. Bislang sind 60% runtergefahren worden von russischer Seite. Wir haben die Gasalarmstufe Notfall 2 ausgerufen, also nicht wir, sondern Herr Habeck hat darauf also schon laut sinniert, was das bedeuten würde. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat sich gemeldet und hat gesagt, wenn jetzt noch weniger Gas käme, würde es eine Abschaltung der Industrie bedeuten, eine Explosion der Preise, einen kalten, dunklen Winter, sagen andere. Und Herr Habeck, woher er die Information auch immer hat, sagt, ab dem 11. Juli droht eine Blockade von Nord Stream 1 insgesamt. Das hat er gestern beim Nachhaltigkeitsgipfel der Süddeutschen Zeitung gesagt. Deswegen könne es im Winter wirklich problematisch werden. Und und ich habe gerade gesagt, ich werde gleich noch ein paar Stimmen zu diesem Fall vorlesen.
Na, das kommt natürlich genau ins Konzept dazu. Wir denken nur an den Wahlkampf von 2016, wo er das ja auch deutlich gebracht hatte. Also, dass es so sein soll. Mit anderen Worten, das Gas kommt jetzt weiterhin als sogenannte lettische Mischung über Indien mit den Schiffen. Die verdienen sich eine goldene Nase und der Deutsche muss den dreifachen Preis bezahlen. Öl und Gas. Es ist ja beides von betroffen. Richtig, in diesem Fall geht es um Gas, sorry. Nun sind natürlich noch weitere Gaspipelines auch über die Türkei noch unterwegs. Es gibt natürlich Länder, die nicht so davon betroffen sind, wie Ungarn, die ja ihr Gas dann über Serbien bekommen. Das läuft dann übers Schwarze Meer Richtung Serbien. Aber das ist schon eine ziemlich heikle Geschichte, was hier passiert und angekündigt worden.
Du hast gerade hingewiesen auf eine Aussage von Herrn Habeck aus dem Jahr 2016. Das ist ein kleines Video, das hatten wir eingestellt, gestern oder heute. Und da wird er bei einer grünen Veranstaltung gefragt, du triffst auf dem Weg zur Toilette Wladimir Putin, was sagst du ihm? Und Habeck antwortet, ich würde sagen, Tag Herr Putin, Sie kennen mich nicht, ist auch kein Problem soweit. Ich bin gerade Spitzenmann meiner Partei geworden und geben Sie uns einfach noch 2-3 Monate, dann regieren wir diese Republik und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Andreas, das ist schon sehr spannend, diese Aussage. Er muss hellsichtig sein. Er weiß ja alles im Voraus.
Anders ist es nicht erklärbar. Also Herr Habeck muss hellsichtig sein. Es kann nicht sein, dass er in irgendeiner Form von irgendjemandem Order bekommen hat, da womöglich noch in einem kleinen Ort in der Schweiz sitzt. Das können wir ausschließen.
Ja, und ich komme noch mal zu Herrn Müller, Chef der Bundesnetzagentur, der derzeit nicht müde wird, über den kommenden Winter zu sprechen. Und das ist auch gut so, denn es soll im Winter niemand sagen, er habe von nichts gewusst, wenn die Bude kalt ist. Und er sagt, er sei damit natürlich ein Partykiller, aber er prophezeie schon jetzt, dass man in der kommenden Heizperiode wörtlich über viele furchtbare Einzelschicksale von Menschen hören werde, die aufgrund der hohen Gaspreise ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und er kritisierte die deutsche Energiepolitik der vergangenen Jahre. Es sei schwer nachvollziehbar, dass man sich da so in die Hände vom bösen Ivan, das hat er wörtlich so nicht gesagt. Er sagt auf jeden Fall, die Gasspeicher würden bei einem durchschnittlichen Winter nur 2,5 Monate reichen, um die Nachfrage auch ohne russisches Gas zu decken. Daher sucht Deutschland händeringend nach anderen Importmöglichkeiten, eben etwa Flüssiggaslieferungen über schwimmende Terminals an der Nordseeküste. Aber es ist schon spannend, Andreas, wie klar die Leute sich auch ausdrücken, die mit diesem Thema etwas zu tun haben. Zum Beispiel hat Hamburgs ehemaliger SPD-Umweltsenator und Energieexperte Fritz Fahrenhold bei der Bild-Zeitung in diesem Polit-Talk einige Aussagen gemacht. Der Mann weiß ja, wovon er redet. die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Er befürchtet Millionen Arbeitslose und vor allem die Abwanderung großer Teile der Industrie, sollte die Bundesregierung ihre Energiepolitik nicht radikal ändern.
Ja, und diese Energiepolitik hat ja dann der Herr Klaus Müller auch ja kritisiert. Das Interessante ist, dass dieser Widerspruch ihm offensichtlich selbst nicht klar ist. Er sagt, er klagt an, dass die Bundesregierung oder die Bundesrepublik sich so abhängig in den letzten Jahren von Putins Gas gemacht hat. Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen Flüssiggas, LNG aus USA. Man hätte gigantische Speicher bauen müssen. Die sind nicht unbedingt jetzt schadstoffarm, diese Dinger zu bauen. Man hätte unglaublich viele Schiffe produzieren müssen, die permanent in Ketten quasi, statt der Pipeline, die weitaus günstiger ist, hätten die Schiffe über den Atlantik fahren müssen, um das Gas zu liefern. Wer hätte das denn durchbekommen? Das wäre ja wieder komplett gegen das Klimanarrativ gewesen. Deshalb hat man sich ja für die Pumpen über die Röhren entschieden, weil das eben halt die Umwelt schon Form ist, natürlich das Gas von A nach B zu bringen. Das Interessante ist, man redet darüber, dass es dramatische Schicksale von Menschen gibt, weil sie sich die Gasrechnung nicht mehr bezahlen können und erfrieren werden. Da redet man ganz offen drüber, aber mit keinem Wort wird irgendwo die Frage gestellt, vielleicht sind wir auf das Gas von Putin angewiesen oder von Russland, so ist es ja richtig. Übrigens gibt es ja Firmen, deutsche Konzerne, die das Recht zur Gasförderung haben in Russland nach wie vor und auch davon Gebrauch machen. Das ist den meisten Leuten ja hinter den Kulissen gar nicht klar. Mit anderen Worten, warum sagt man nicht, es geht jetzt darum, Menschenleben zu schützen, sie vor dem Tode zu bewahren und aus diesem Grunde müssen wir jetzt in den Frieden. Ich meine, mehr Grundlage, um in Friedensverhandlungen zu kommen, gibt es doch gar nicht, als wir jetzt haben. Aber es geht hier um Prinzipienreiterei. Vielleicht ist es so, weil ein Klaus Müller oder ein Herr Habeck das Problem nicht haben, dass sie frieren müssen, weil sie an der richtigen Stelle und der Position sitzen. Sie sollen aber die Interessen des Volkes vertreten. Das tun sie hier aus meiner Sicht ganz und gar nicht.
Der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fahrenhold, der gerade schon zitiert wurde, der sagt wörtlich, was im Augenblick überhaupt nicht diskutiert wird, auch nicht vom Bundeswirtschaftsminister, ist, dass wir möglicherweise mit 6 Millionen Arbeitsplatzverlusten rechnen müssen. Heißt, sollte das Russengas ausbleiben, werden wir nicht nur frieren, es kommt noch schlimmer, schreibt die Bild-Zeitung. Und Fahrenhold begründet seinen Alarm damit, dass ohne ausreichende Gasversorgung zum Beispiel der Chemiekonzern BASF nach eigenen Angaben den Standort in Ludwigshafen dicht machen müsse. Das hätte wiederum Folgen für die gesamte Chemiekette, für die Glaserzeugung bis hin zu den Brötchenbäckern. Und geschützt und mit Gas versorgt seien demnach zunächst nur private Haushalte, die Krankenhäuser, die öffentlichen Einrichtungen, nicht aber die Industrie. Und wir wissen inzwischen, dass die Maßnahmen beraten werden, wie auch die privaten Haushalte eingedämmt werden oder eingedampft werden können. Und man sieht das Problem offenbar immer noch nicht direkt genug an, dass die Unterbrechungen bei der Gasversorgung in der Industrie nicht nur die Arbeitsplätze in Stahl und Metall bedrohen, sondern quasi in allen deutschen Industriezweigen. Denn Produkte aus Stahl oder aus der Metallverarbeitung sind für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Sicherheitstechnik, die Elektroindustrie unverzichtbar.
Dazu gehört übrigens auch die Photovoltaikindustrie. Also Sonnenenergiekollektoren können dann auch nicht mehr gebaut werden. Das hatte ich gerade gelesen, ein Riesenproblem. Und es fehlt natürlich auch die Energie, um die Windkraftanlagen zu bauen. Denn dafür braucht man auch einen enormen Energieeinsatz. Für solche Windkraftanlagen könnte man ja theoretisch auch ein Kohlekraftwerk laufen lassen. Und dann haben wir eine ähnliche Schadstoffemission, wenn man die CO2-Emission so bezeichnen will. Also das Ganze ist einfach nur noch komplett absurd.
Die EU-Kommissarin Kadri Simpson warnt vor schwerwiegenden Ausfällen bei den Gaslieferungen aus Russland. Sie fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Notfallpläne zu überarbeiten. Und die EU hat sich ja auch letzte Woche schon sehr besorgt geäußert darüber, dass Herr Habeck die Notfallstufe 2 ausgerufen hat und man sorgt sich jetzt darum, dass vor allem ja eben von Deutschland ausgehend ein Dominoeffekt auf die anderen Länder, was die Gasversorgung bzw. die fehlende Gasversorgung betrifft.
Ja, spannend ist die Aussage von Deutschland ausgehend. Das heißt also, die Schuldfrage wird schon mal geklärt bei so einem Satz, so ganz nebenbei in der EU. Also wenn wir ein Problem haben mit der Stromversorgung in Europa, dann geht das auf jeden Fall von Deutschland aus. Wobei in Deutschland die Nord Stream 2 und die Nord Stream 1 einlaufen und man einfach ein Rad drehen muss und schon ist das Problem geregelt.
Andreas, es gibt Neuigkeiten aus den Kreisen der Informanten, die zum Teil direkt bei der Bundesregierung sitzen, die aber auch in den Logistikboards zumindest Einblick haben. Und wir haben über viele Dinge hier berichtet. Was mir immer wieder auffällt, ist die Aussagen, die wir schon vor über 2 Jahren hier euch mitgeteilt haben, wo es darum ging, dass das Warensortiment dezimiert wird in den Supermärkten und Discountern. Und wir haben fast jeden Tag jetzt mindestens eine Meldung drin, was alles rauskommt aus dem Sortiment. Das sind Metallteile in irgendwelchen Lebensmittelmischungen drin und Salmonellen, so viel wie es noch nie zuvor Salmonellen gegeben hat. Schokoladenfabriken werden dicht gemacht und so weiter. Also das sind schon spannende, ja, man kann leider sagen, Beweise dafür, dass die Informationen, die du von diesen Leuten und Zuträgern bekommen hast, allesamt aufgehen. Und also einer von deinen Informanten, nee, es sind ja wieder mehrere, die du hier zusammengefasst hast, sehe ich gerade. Du kannst uns vielleicht mal einen Überblick geben, was so aus den verschiedenen Abteilungen derzeit aktuell offenbart wird.
Ja, das ist so ein ganz kleiner, vorsichtiger Lichtblick, was die momentane Situation anbelangt. Auch das ist besonders wichtig. Also, ich habe das mal zusammengefasst und mir ein paar Notizen gemacht aus den verschiedenen Abteilungen von verschiedenen Ministerien. Also, es wird mehr und mehr gesagt, dass die Experten dort in den Rescue Boards, in diesen Sicherheitsboards, in diesen Problemabteilungen merken, dass ein Scheitern des Angriffs der sogenannten Elite gegen die Menschheit immer mehr erkannt wird. Also die Resignation auf der Entscheiderebene wird immer deutlicher. Man merkt also unter den Spezialisten, dass die führenden Personen immer nervöser werden.
Meinst du damit, dass diejenigen, die jetzt sozusagen diese Pläne mit beschließen müssen, was hier alles passiert, also das, was, ich muss da kurz mal reingehen nochmal mit dem Gedanken, was Habeck angekündigt hat, dass es ab 11. Juli überhaupt kein Gas mehr geben wird aus Russland, man kann wirklich nur jedem, der es überhaupt nur möglich machen kann, empfehlen, bereitet euch bitte, bitte, bitte darauf vor. Das deckt sich ja auch mit den Aussagen von manchen deiner Informanten, die gesagt haben, es wird eine Empty-Gas-Situation werden. Und das ist ja schon eine Empty-Gas-Situation.
Ja, die Operation Sunrise läuft natürlich auf vollen Zügen, so oder so. Und man kann ganz klar sagen, dass im Herbst sich die Lage dramatisch zuspitzen wird. Und spätestens zum Januar, dann soll es soweit sein, dann gibt es ein geplantes Blasting geben. Also wird es geben, so nennt man das, diese kleine Operation. Planet Blasting. Ja, das ist, gehört mit dazu zu diesem Begriff. Und man scheint erkannt zu haben, dass die große Agenda offenbar gescheitert ist. Aber das Chaos nicht mehr zu vermeiden. Und das System wird schon zusammenbrechen, wie man alle sagt, weil man es einfach zu weit vorgegeben hatte. Öl, Energie, Gas, Euro, Inflation, das ist ja diese hybride Situation, die wir haben. Aber nicht wie geplant, sondern es ist ihnen mehr entglitten. Und das wird mehr und mehr deutlich. Das heißt, eine Eigendynamik ist jetzt entstanden. Die Steuerer haben so ein bisschen die Kontrolle verloren. Aber was bedeutet das? In den Boards werden folgende Themen schon offen diskutiert und die ergeben sich auch aus den Briefings für die Mitarbeiter, die dort stattfinden. Erstens, das alte System bekommt ihre Themen nicht mehr durch. Weder die Impfagenda, noch die Pandemie, noch die digitale Überwachung, noch das Zentralbankgeld und so weiter.
Das ist aber eine wirklich gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht und das wird offen in den Themen diskutiert, wo man sagt, man geht davon aus, dass man es dann vielleicht doch nicht durchbekommt. Das sind nicht die Entscheider selbst, die hier sprechen, sondern ungeordnet, untergeordnet den Entscheidern, wobei wir auch ein paar Entscheider dabei haben unter den Informanten. Das muss man auch ganz klar sagen, die eigentlich nicht hinter dem stehen, was sie tun. Es gibt sogar Leute, die mir gesagt haben, ich mache es nur deshalb, dass ich die Information auch an bestimmter Stelle weitergeben kann. Und es wird sich etwas verändern, aber nicht im Sinne der Eliten. Das ist auch so ein bisschen die Ansicht, die in diesen Expertenzirkeln herrscht. Aus Sicht sind immer mehr Experten der Boards in den Ministerien und sie sagen, dass es gibt diverse Ängste vor dem Great Reset 2030 und eventuell kann man die jetzt in diesem Fall sogar etwas wieder reduzieren. Das System hat weder die Ressourcen, noch den Rückhalt, noch die Kraft, also der Bevölkerung, um das, was wir hier alles sehen, durchzubekommen. Aber Teile würden ja auch schon reichen. Als Beispiel wird hier angeführt zum Beispiel, dass eine Windkraftverspargelung, wie sie vorgesehen wird, des kompletten Landes überhaupt nicht umsetzbar sein wird. Das hängt schon mit dem Gas zusammen, dass sie die Dinger gar nicht bauen können. Dazu brauchen sie Energie. Was aber klar ist, ist, dass das System am Crashen ist. Und spätestens 2023 sind wir am tiefsten Punkt, ich möchte es mal sagen, unseres sogenannten Nadelöhrs. Die Eliten sind natürlich gescheitert und das neue System wird nicht im Sinne von Schwab und Co. erfolgen. So sagen sie es, so sehen sie es und wir müssen durchhalten und stabil stehen. Also an der Stelle mal eine ganze kurze Faktenlage an unsere Hörer. Sollte die Industrie wegen der Gasnotfallstufe 3 in großen Teilen abgestellt werden, so wird das kurzfristig zu ganz extremen Engpässen und weiteren Preissprüngen sorgen, das ist klar. In 14 Tagen bis 4 Wochen werden dann nahezu alle Vorräte aus den Lagern aufgebraucht sein. Und das ist die eigentlich tragische Geschichte. Also die Vorsorge oder die Vorbereitung ist wichtiger denn je.
Ich muss da reingehen. Das ist eine extrem wichtige Information, die du uns hier gerade gibst, Andreas. Also, Gasnotfallstufe 3 ist doch logisch, dass die jetzt bald ausgerufen werden muss, wenn Habeck schon ankündigt, dass ab 11. Juli gar kein russisches Gas mehr kommt. Ist doch logisch, dass diese Notfall... Also ich meine, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich versuche nur logisch zu denken. Und das bedeutet, ich möchte das wiederholen, dass diese Ausrufung der Notfallstufe 3 kurzfristig zu extremen Engpässen und weiteren Preissprüngen sorgt. In 14 Tagen bis 4 Wochen, sagst du, ich lese das bei dir hier gerade nochmal ab, werden nahezu alle Vorräte aus den Lagern aufgebraucht sein. Versteht ihr? Es wird erstmal auch nichts Neues produziert werden können. Deswegen unser Aufruf, sorgt bitte weiter vor. Kauft noch ein paar Dosen Konserven mehr, ein paar Nudeln mehr. Habt einen Ofen für draußen, dass ihr auf dem Balkon etwas zu essen warm machen könnt. Falls möglich, nehmt ein Aggregat, ein Stromaggregat, ein EcoFlow, was immer mit eurem Budget zusammenpasst. Und versucht euch zu sichern. Wenn ihr auf dem Land seid, sprecht euch ab mit Gleichgesinnten. Schafft wirklich Gruppen, denn das, was du hier sagst, Andreas, das sind erhebliche Ankündigungen.
Das sind sie auf jeden Fall. Und es ist wirklich schwierig, weil wir sind nicht die Nachricht, sondern die Überbringer einer Nachricht von den Menschen, die es dort bearbeiten. In den Strukturen der Ministerien. Und das ist das ganze Brisante. Und ich kann es einfach nicht ersparen und bitte trotzdem um Entspannungen, auch wenn die Aussagen destruktiv wirken. Ganz wichtig, es wird weniger heiß gegessen, als es gekocht wird. Aber es soll im kommenden Winter ein sogenannter Doppelschlag geben. Man bezeichnet das intern als Projekt Brooklyn. Das ist also ein neues Projekt, was gerade genannt wird. Also das sind die offiziellen Namen, die hinter den Kulissen in den entsprechenden, einige werden zusammenzucken, wenn sie das jetzt hören, aber so ist es halt. Zuerst wird die Gasversorgung inklusive der Heizmöglichkeiten zusammenbrechen, mit all den Auswirkungen, die wir erwarten können, haben wir oft drüber gesprochen. Das soll aber laut dem Masterstrategen, und das ist Professor Edenhofer, nur der Vorbereitung des eigentlichen Strikes, des Einschlags dienen. Edenhofer ist stellvertretender Direktor und Chefökonom am Potsdamer Institut für Klimaforschung. Also ein ganz klarer, Funktionär der Klimanarrative natürlich auch. Man spricht hier von einem sukzessiven Stromblackout aufgrund der Nebenwirkungen des Projekt Brooklyns. Das ist also die Abstellung der Heizung und so weiter. Und dann ist der eigentliche Blackout das Event, das, was man wirklich dann zum Ziel hat momentan. Und die Verlässlichkeit dieses Szenarios, wie ich es gerade beschreibe, wird von den Insidern mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 90% bewertet. Es könnte quasi nur ein Krieg mit der NATO vorher dazwischen kommen. Auch das hält man anscheinend für ein absolut realistisches Szenario und wird offen diskutiert. Also wir informieren euch natürlich sofort, wenn wir Neues erfahren. Bitte nicht in die Zusammenbruchgrundlage gehen und schon gar nicht jetzt in die Opferhaltung. Das ist jetzt sehr wichtig. Wir versuchen das nur deshalb zu sagen, dass alle, die es die Möglichkeit haben, eine Vorbereitung noch zu treffen, was Eva gerade sagt, das ist so wichtig, mit Kontakten wieder aufzuarbeiten, zum Beispiel mit Verwandten, die man hat, mit denen man sich vielleicht mal zerstritten hatte, die aber auf dem Lande wohnen, wirklich zu erkennen, okay, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dort auch Verbindungen wieder aufzubauen. Jetzt spielt die Verbindung unter den Menschen insgesamt eine große Rolle und ich glaube, die finden sich auch.
Ja, und vielleicht möchte ich hier noch etwas anfügen, Andreas, an diese Aussagen hier. Denn es heißt, wenn die Notfallstufe 3 ausgerufen wird, dann sind innerhalb von 14 Tagen bis 4 Wochen die Lager leer. Und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, der hat gewarnt vor einer dramatischen Lebensmittelknappheit in Deutschland, sollte die Landwirtschaft bei der Gasverteilung nicht Vorrang erhalten. Er sagt wörtlich, ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt, hat er heute gegenüber der Rheinischen Post gesagt. Wir brauchen eine Priorisierung beim Gas für den gesamten Landwirtschafts- und Ernährungssektor. Herr Ruckwied geht aber wahrscheinlich noch von Notfallstufe 2 aus. Wenn aber 3 ausgerufen wird, dann kann es sein, dass er gar nichts bekommt.
Nun ist das Problem, dass man sich offenbar in der Politik weltweit entschieden hat, weniger sich um die Lebensmittel und um die Versorgung der Menschen mit Nahrung zu kümmern, sondern darum zu kümmern, das gesamte Gas und die gesamten anderen Rohstoffe und Ressourcen zur Produktion von Waffen zu nutzen, mit denen man momentan diese riesen Waffenaufrüstungsspirale in Gang setzt. Das ist das Verwerfliche und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum so wenig Menschen tatsächlich auch sich dazu äußern. Gerade auch von den Prominenten. Ich meine, die sind ja nicht alle unfähig. So ein bisschen zuhören können die auch. Und ich weiß, dass auch unsere Argumente oft wirklich auch diskutiert werden. In ganz bestimmten Kreisen. Wo bleibt der Mut und das Rückgrat? Einige hören mich jetzt in diesem Augenblick. Wo bleibt der Mut zu sagen, Moment mal, man kann sich auch vorsichtig ausdrücken, wertschätzend ausdrücken und dann kann man es trotzdem bringen, dass man seine Kritik an den Mann bringt, die sich nach außen weiterträgt.
Ja, auch schöne Grüße von mir an dieser Stelle. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich gerade macht und sich treu bleibt und versucht, in der Wahrheit zu bleiben oder Richtung Wahrheit zu kommen überhaupt, das ist ja alles sehr verwickelt und verworren zur Zeit, es zahlt sich aus. Der Himmel wird es auch wieder danken und lohnen. Andreas, und ich möchte noch mal auf ein Thema ganz kurz kommen. Das ist gestern ein Aufschrei gewesen, denn es gibt einige Prominente, die haben sich zusammengetan und haben sich als, sie haben einen Friedensappell dokumentiert, und zwar in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Das sind Publizisten, Prominente, sogenannte Wissenschaftler. Und die haben die westlichen Regierungen dazu aufgefordert, alles daran zu setzen, dass Russland und die Ukraine zu einer zeitnahen Verhandlungslösung kommen. Es heißt in dem Brief, es brauche eine diplomatische Großoffensive. Die Fortführung des Krieges sei nicht die Lösung des Problems und verursache massive humanitäre, ökonomische und ökologische Notlagen auf der ganzen Welt. Weiter heißt es, Europa stehe vor der Aufgabe, den Frieden auf dem Kontinent wiederherzustellen und ihn langfristig zu sichern. Die Autoren schreiben wörtlich, dazu bedarf es der Entwicklung einer Strategie zur möglichst raschen Beendigung des Krieges. Der Westen müsse sich nach Kräften bemühen, auf die Regierungen Russlands und der Ukraine einzuwirken, die Kampfhandlungen auszusetzen. Wirtschaftliche Sanktionen und militärische Unterstützung müssen in eine politische Strategie eingebunden werden, die auf schrittweise Deeskalation bis hin zum Erreichen einer Waffenruhe gerichtet ist, so der Appell. Je länger die Maßnahmen dauerten, desto unklarer, heißt es da, wird allerdings, welches Kriegsziel mit ihnen verbunden ist. Und ich sage euch gleich auch noch, wer das alles so unterschrieben hat. Und dann gab es postwendend eine Reaktion des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrei Melnyk, und der hat auf Twitter die Verfasser dieses Appells scharf attackiert. Er hat da wörtlich geschrieben, nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual losers, also was für ein Bündel von pseudo-intellektuellen Losern, ihr alle sollt euch endlich mit euren defätistischen Ratschlägen zum Teufel scheren. Tschüss, schrieb Andrei Melnyk erzürnt.
Unter normalen Bedingungen einer Rechtsstaatlichkeit wäre das ein sofortiger Rauswurf des Botschafters aus einem Staat, der sich als Kriegshetzer und als Kriegstreiber geoutet hat, indem er die Menschen zum Teufel wünscht. Man achte auch auf die Diskussion. Nicht nach dem Motto einfach nur als dumm erklärt oder als ahnungslos oder nicht ausreichend informiert, sondern gleich zum Teufel jagt. Also derjenige, der sich für den Frieden einsetzt, und zwar egal, ob seine Vorschläge jetzt richtig oder falsch sind. Das heißt, die Motivation ist Frieden und Verhandlungen. Und der wird zum Teufel geschickt. Wie kann ein solcher Mensch, der mit einer solchen Kriegshetze arbeitet, wie kann solch ein Mensch einfach im Amt bleiben und nicht achtkantig sofort des Landes verwiesen werden? Ich begreife das nicht.
Oh, jetzt hast du aber auch einen Feind, aber er wird unseren Podcast nicht hören. Ganz kurz die Namen, die da unter anderem sind, viel mehr, aber ich sage euch ein paar, die ihr vielleicht kennen könntet. Jakob Augstein, der Publizist, Alexander Kluge, der Filmemacher und Autor, Julian Niederrümelin, der ist Ex-Kulturstaatsminister gewesen, Richard David Precht, der berühmte Philosoph, der Hübsche, dann der Schauspieler Edgar Selge, Erich Fahrt, General AD, ehemaliger Militärberater von Angela Merkel, dann Johannes Fahrweg, Professor für internationale Politik, dann der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und Julia C., die ist Schriftstellerin. Ja, also die sind jetzt, die sollen sich alle zum Teufel scheren, sagt Herr Melnyk. Ich weiß nicht, ob es darauf noch eine Antwort geben wird und wir werden die Sache im Auge behalten. Ja, wir werden heute ein bisschen früher Schluss machen, denn das Thema, das ich hier auf dem Plan hätte, wäre noch zu umfangreich, dass Andreas 10 Minuten vor der Sendung abwinkt und sagt, wir machen es nicht mehr.
Wie, haben wir noch 10 Minuten?
Ja.
Okay, dann gehen wir das noch kurz vereinfacht durch.
Ja, vereinfacht gehen wir das durch, denn es ist ein spannendes Thema, das jetzt auch nicht gerade zur Beruhigung beiträgt, aber ich denke, man hat zum Wochenende vielleicht auch ein bisschen Gelegenheit, darüber zu sinnieren. Andreas, Thomas Röper, das ist der Journalist, der in St. Petersburg lebt, ein deutscher Journalist, der durchaus versucht, auch mal die andere Seite zu beleuchten. Der berichtet also in seinem Portal Antispiegel über die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Um ehrlich zu sein, ich habe davon noch nie vorher gehört. Darin hatten die NATO und Russland vereinbart, sich nicht mehr als Gegner anzusehen. Also das Ganze ist ja noch nicht lange her, 24 Jahre, 25 Jahre. Und sie wollten partnerschaftlich zusammenarbeiten. Laut Röper beruft sich die NATO gern auf diesen Vertrag, den Russland mit dem Krim-Referendum 2014 und dem militärischen Eingriff in die Ostukraine jetzt im Februar diesen Jahres gebrochen haben soll. Das ist die westliche Darstellung.
So ist es und vielleicht solltest du ganz öfter mal doch unseren Podcast hören, denn da haben wir über diese NATO-Russland-Grundakte von 1997 schon einige Male gesprochen, aber das ist halt mein Problem. Okay, Fakt ist, dass die Brüche dieser Vereinbarung, nämlich einer friedlichen Partnerschaft, schon 2002 von den USA als Führungsmacht der NATO gebrochen wurde. Das muss man einfach auch mal ganz deutlich sagen und nicht erst 2014 nach dem Krim-Referendum. Also das war also 12 Jahre vor dem Krim-Konflikt. Putins Vorgänger, das wissen wir noch, Jelzin, der konnte ja mehr oder weniger wie eine steuerbare Marionette des Westens und natürlich auch deren Interessen eingesetzt werden. Putin wollte aber offenbar dem russischen Volk dienen. Das ist natürlich nicht gewünscht bei wirklichen Demokraten. Also so zumindest wirkte es auf mich, als er die Präsidentschaft im Jahre 2000 für die Russische Föderation ja übernommen hatte. Man begann dann in Europa sofort, als Putin dann merkte, dass Putin nicht so im Spiel ist, den Aufbau von Raketenabwehrsystemen gegen Russland zu installieren vom Westen her, wobei diese Waffen auch als Angriffswaffen genutzt werden können. Also Abwehrrakete trifft es nicht so wirklich. Polen und Rumänien spielen dabei ja eine strategische Rolle, schon aufgrund des Intermariums-Konzeptes. Haben wir übrigens auch schon mal im Podcast drüber gesprochen.
Ja, jetzt kommt so langsam zurück.
Und die Ukraine ist ja heute auch ein quasi NATO-Stützpunkt geworden, obwohl sie gar kein Mitglied ist. Und als der Westen dann 2014 Truppen in Europa stationiert hatte, in Osteuropa, dann war die Freundschaftsvereinbarung von 1997 natürlich endgültig passé.
Ja, und jetzt haben wir ja gerade vorher von Herrn Melnik gehört, der möchte, glaube ich, keine diplomatischen Verhandlungen haben. Das wäre aber bei dieser gefährlichen Entwicklung eigentlich das einzig Richtige.
So sollte es eigentlich sein. Also ich versuche ja immer, die Ost- und die Westperspektive zugrunde zu legen, wenn ich mir meine eigenen Recherchen so erarbeite. Und demnach muss ich klar sagen, komme ich zu dem Punkt, dass es auf der westlichen Seite gar kein ernstes Interesse gab an einem Dialog, nachdem also Putin an der Macht war, da die Neokons in USA offenbar die Strippen ziehen und deren Ausrichtung ist ja nun überdeutlich. Wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen, hier in diesem Podcast.
Ja, du musst schon verzeihen. Also manchmal habe ich einfach die Begriffe für diese Akten oder sowas nicht direkt parat. Jetzt, wo du das hier alles wiedergegeben hast, Andreas, flammt bei mir sozusagen innerlich alles wieder auf. Ich bin ja so begeistert. Allerdings, lass uns noch mal auf die Neokons kommen. Denn das ist ein Begriff, der jetzt wahrscheinlich auch, wenn viele den Podcast immer hören, nicht vielen geläufig ist, auch wenn wir ganz selten mal darüber gesprochen haben. Also sag noch mal, was versteckt sich hinter dem Begriff Neokons?
Also du hattest gerade heute einen interessanten Bericht drin in der Berliner Zeitung. Da war nämlich ein Gastbeitrag darüber eingestellt. Und ich finde es gut, dass wir hier die Berliner Zeitung auch nennen können. Also der Krieg in der Ukraine, der wird dort also als Höhepunkt eines 30-jährigen Projekts der amerikanischen neokonservativen Bewegung beschrieben. Das sind die Neokons, die Neokonservativen. Und in der Regierung Biden sitzen heute dieselben Neokonservativen, die sich für die Kriege der USA gegen Serbien, das war 1999, in Afghanistan, das war im Jahr 2001, 2003 im Irak und 2011 sowohl in Syrien als auch in Libyen. Dafür haben sie sich stark gemacht. Libyen heißt es, das habe ich gelernt von dir. Und laut dem Kommentar in der Berliner Zeitung haben dieselben Neokon-Personen den Einmarsch Russlands in die Ukraine erst provoziert, also auch geplant. Das schreibt die Berliner Zeitung, das finde ich interessant. Also wir sprachen ja schon öfter über die sogenannten Straussianer. Das ist vielleicht noch ein Begriff, der öfters vorgekommen ist bei mir. Das ist ja eine aus meiner Sicht gefährliche Gruppierung von konservativen Kriegsbefürwortern in jeder Form, die militärisch direkt oder auch durch inszenierte Revolution, welcher Art auch immer, ihre Ziele verfolgen. Und dieses Ziel ist die unipolare Welt unter der Führung der USA. Und diese Neokon-Bewegung entstand in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts um den Politwissenschaftler Leo Strauss von der Universität of Chicago und dem Altphilologen Donald Kagan. Einige kennen den vielleicht noch, wenn sie sich geschichtlich orientieren, von der Yale University. Und da finden wir dann Namen wie zum Beispiel Paul Wolfowitz oder Victoria Nuland. Über die haben wir auch oft gesprochen. Also man findet in der Führungsriege übrigens eine auffällige verwandtschaftliche Verflechtung. Die sind verheiratet, das sind Brüder, das sind Cousins oder Söhne, sind immer wieder dieselben Leute.
Aber jetzt merkst du selber, es ist auch nicht so ganz einfach, immer allem zu folgen, was du so ausführst, Andreas. Du kommst ja auch vom Hölzgen aufs Stöcksgen und so weiter. Kommen wir mal zurück zur heutigen Lage. Wo stehen wir da?
Okay. Die NATO versteckt die Interessen also ehrlich gesagt kaum noch, sondern lässt ganz offen die Masken fallen. Also ihre gegen Russland gerichtete schnelle Eingreiftruppe, die haben wir gestern auch veröffentlicht. Die soll ja schon 2023 von 40.000 auf 300.000 Soldaten aufgestockt werden. Also Russland ist quasi zum offiziellen Feind erklärt worden. Das finde ich wirklich beeindruckend. Auf dem letzten NATO-Gipfel, über den wir ja auch berichtet haben, da wurde verkündet, dass die NATO keinen Dialog mit Russland mehr führen wird. Das muss er sich vorstellen. Das wurde dort verkündet. Die NATO möchte bestenfalls noch militärische Notfallkanäle zur Verhinderung von militärischen Missverständnissen offen halten. Das ist schon wirklich eine harte Nummer. Und wenn man weiß, wie nachhaltig die ausgelegt sind in ihren Ausrichtungen, die NATO, dann weiß man, dass hier die nächsten 10 Jahre Funkstille geplant ist. Der Westen führt aus meiner Sicht auf Kosten Europas und deren Völker einen offenen Kampf übrigens gegen Russland und China. Und die Doppelmoral ist da ehrlich gesagt ziemlich schwer zu ertragen, denn man wirft den Gegnern genau die verwerflichen Eigenschaften vor, die man selbst permanent anwendet. Krieg ist eben halt doch ein ziemlich dreckiges Geschäft und auch voller Lügen und Propaganda gespickt. Die NATO verspricht oder spricht dann immer verklausuliert von einer sogenannten Vorwärtsverteidigung. Was ist denn eine Vorwärtsverteidigung? Was soll denn das sein? Für mich heißt das übersetzt Angriff. Also da wird mal eben das Schwarze Meer zum Beispiel als Interessenssphäre der NATO gegenüber Russland erklärt. Und so geht es natürlich munter weiter. Und außerdem sollen auch Nicht-EU-Länder in das Militärbündnis einbezogen werden.
Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, welche Rolle spielt denn China in dieser Gemengelage?
Das ist jetzt natürlich wirklich ein ganz spannender Bereich. Und es ist auch wieder typisch widersprüchlich, was hier abläuft. Einerseits fordert der Westen China ja auf, den Kampf des Westens gegen Russland zu unterstützen und sich den westlichen Sanktionen anzuschließen. Das ist die Anforderung. Andererseits droht und beleidigt die NATO China ganz offen. Also Röper zum Beispiel erwartet in seinem Artikel, dass die NATO-Staaten kurz- oder mittelfristig unter irgendwelchen Vorwänden Sanktionen auch gegen China verkünden werden, die ähnlich hart werden könnten wie die derzeitigen Sanktionen gegen Russland. Also es könnte sein, dass man China die Kontrolle entziehen will über die globale Logistik. Und man hat sich dafür entschieden, dass sie das wohl offen so sehen, dass China die gesamte Logistik unter sich hat. Und die strategischen Zusammenhänge mit China sind hier vergleichbar durchaus mit der Ukraine. Man pumpt zum Beispiel zurzeit gerade Taiwan mit Waffen und sogar mit eigenen Soldaten voll. Das war ja auch in der Ukraine der Fall, bis Russland sich so bedroht gefühlt hat, dass sie in die Ukraine eingegriffen hat. Es könnte also versucht werden, dass dieses Spiel in Sachen Taiwan wiederholt wird. Und wenn die roten Linien dann Chinas überschritten sind und China dann reagiert, dann hat der Westen natürlich auch einen eventuellen Vorwand für die Einführung von harten Sanktionen gegen China. Ist immer das Gleiche eigentlich.
Also wir werden sehen, da ist ja auch viel Spekulation jetzt dabei, das möchte ich mal auch sagen. Und es ist gut, diese Fakten so zu hören, diese alten Verträge genauer zu beleuchten. Also wir sehen, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die andere Seite eben mit aufzuzeigen. Und wir bedanken uns bei Thomas Röper auch für diese Arbeit, denn es sind nur wenige Medien, die diese Arbeit vornehmen. Andreas, ganz kurzes Statement, vielleicht wirklich ganz kurz. Wie wird es denn jetzt weitergehen aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich relativ einfach zu erkennen, aber trotzdem schwierig. Die Welt, wie sie vor der Corona-Einführung gewesen ist, ich nenne es mal so ein bisschen sarkastisch, ist definitiv nicht mehr so existent, zumindest für einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Darüber müssen sich alle Menschen klar sein auf diesem Globus. Man sollte versuchen, sich auch dieser Lage wirklich bewusst zu sein und sich nicht davor wegzuducken. Denn nur so sind wir auch wirklich in der Lage, sachlich und geistig echte Vorbereitungen zu treffen. Die Welt geht übrigens nicht unter, aber es wird alles neu geordnet und wir dürfen gespannt sein.
Ich danke dir, lieber Andreas. Ich würde dich bitten, jetzt die Schlussmelodie einzuleiten. Wir sind am Ende für diese Woche und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe einfach, dass ihr Zeit und Gelegenheit habt, zu entspannen. Das Leben geht weiter. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das haben wir in den letzten 2 Jahren eindrucksvoll lernen können.
Ja, und so wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen ist bei uns Canada Day, ne? Nee, heute. Heute ist der erste. Heute ist Canada Day. Das ist also der Tag, an dem man sich selbst feiert. Gibt's in Deutschland, glaube ich, nicht. In diesem Sinne, alles, alles Liebe nach Europa.
Hier darf man dann sogar eine Fahne schwingen.
Darf man, ohne dass das Auto zerkratzt wird.
Ciao, bis später zum Abendgebet.